Das Schöne an der Weltzeit ist, dass wir manchmal an einen Ort reisen dürfen, an dem kaum jemand war. Wie diese Inselgruppe vor Kanada, die von der Eiszeit teilweise verschont wurde, deshalb extrem artenreich ist und auf der eine indigene Gemeinschaft seit Jahrtausenden lebt im Einklang mit der Natur, bis die Europäer gekommen sind. Die haben vieles zerstört und damit das nie wieder passiert, gibt es jetzt ein Gelöbnis für alle Besucher.
Ich werde während meiner Reise die Haida Gwaii und ihre Art zu leben respektieren. Alle Menschen auf dem Gebiet der Haida Gwaii haben die Verantwortung, diesen Platz für künftige Generationen zu beschützen. Im Gegenzug für ihr respektvolles Verhalten werden wir sie als Gäste willkommen heißen, damit sie unsere Luft kennenlernen können, das Meer, das Land und die Menschen. Respektiert alle Lebewesen. Macht es richtig, denn alles hängt mit allem zusammen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Das ist das Gelöbnis der Haida Nation auf der Inselgruppe Haida Gwaii vor der Westküste Kanadas. Unsere Reporterin Michaela Fieser war dort, hat es unterzeichnet. Hallo.
Hallo.
Frau Fieser, mit welchem Gefühl haben Sie dieses Schriftstück unterzeichnet? Sowas gibt es ja auf Mallorca oder Rügen nicht.
Ich glaube, dieses Schriftstück war auch einer der Punkte, warum ich da gerne hin wollte, weil ich dachte, es ist so besonders, dass man als Besucher irgendwo hinfährt und sich wirklich dazu bereit erklärt, den Regeln dort zu folgen. Das fand ich total toll, dass man dort die Natur respektiert und alles, was dazugehört.
Ich lese daraus, dass es ja nicht gewünscht ist, da so einen Massentourismus auf diese Inseln zu bringen. Also Hotelketten am Strand, Rollkoffer in den Dörfern. Wie waren dann Ihre ersten Schritte auf diese Inselgruppe der Haida Nation vor British Columbia an der kanadischen Westküste?
Ich bin auf dem Flugplatz gelandet. Da kommen am Tag fliegt da ein Flugzeug los und eins landet dort. Das heißt, die Cafeteria im Flughafen hat nur 2 Stunden am Tag geöffnet, ist ganz klein. Und man kommt da an und es ist mir dann auch immer wieder so beim Einschlafen und Aufwachen aufgefallen, dass ich so ein Gefühl habe von, das tut meinem biologischen Körper sehr gut, hier zu sein. Einfach, ich glaube, es war einfach diese Natur, diese wirklich noch sehr gesunde Natur, die es dort gab.
Wir hören jetzt ein Geräusch, dass Sie dort auch viel hatten, Regen. Ist das die ganze Natur etc. vergleichbar? Kann man das als Regenwald dort bezeichnen? Wie sieht das aus?
Ja, das ist der nordpazifische Regenwald dort. Deshalb sind auch die Bäume dort wahnsinnig groß und alles sehr grün und sehr überwachsen. Und wenn man im Wald ist, hört man den Wald dort eigentlich nur, wenn es regnet, weil es sonst sehr still ist im Wald.
Das ist aufgrund der Artenvielfalt und aufgrund des Alters der Bäume und des ganzen Ökosystems eine sehr besondere Inselgruppe. Deswegen sind wir heute auch dort. Haida Gwaii, das wird auch als Galapagos des Nordens bezeichnet. Nehmen Sie uns mal mit, was sind diese Eindrücke, die Sie da noch im Kopf haben von diesem besonderen Ökosystem?
Also es gibt dort eine besondere Art von Schwarzbär, der Tarn, wie er heißt in der Landessprache. Der ernährt sich nur von Muscheln, hat deshalb auch sehr stark ausgeprägte Kiefer, um diese Schalentiere zu knacken. Es gibt dort Taucherenten, die es nur dort gibt, die, obwohl sie auf Seen brüten, ihre Küken mit Meeresfischen ernähren. Und das liegt alles daran, also diese besondere Vielfalt oder dieses, warum es Galapagos genannt wird, ist, weil während der letzten Eiszeit ist ganz Nordamerika von großen Gletschern überdeckt worden, teilweise bis zu 2,5 Kilometer hohes Eis. Und die Westküste von Haida Gwaii ist aber davon verspart geblieben.
Da gab es keine Eiszeit?
Da gab es das nicht, nein. Das heißt, dass man in ganz Nordamerika nur dort diesen kleinen Flecken hat, wo alles, was vorher schon da war, überleben konnte, wenn es denn dann weiter geschafft hat.
Das heißt, dort haben dann auch die Menschen überlebt, die schon dort während der Eiszeit da waren?
Ich gehe schon davon aus, denn es gibt ja mittlerweile die Funde, dass es einen sogenannten Kelp Trail gab, einen Seetangweg, was so eine alternative Geschichte Kanadas zeigt, eben nicht die europäisch zentrierte Geschichte, sondern dass die ganzen indigenen Völker Kanadas, Nordamerikas, Südamerikas über die Küste kamen, dass die gar nicht über den Landweg um Alaska, Russland kamen, sondern die Küste entlang, wo diese Seetangwälder waren im Wasser, weil das sehr fruchtbar ist und sich deshalb auch vor sehr, sehr langer Zeit, man spricht in Haida Gwaii immer von Time Immemorial, seit Menschengedenken, dass sie sich dort angesiedelt haben. Und dann tauchen eben in den Legenden der Haida Geschichten auf, wie die von der Eisfrau. Das ist ein übernatürliches Wesen. Die kam vom Festland her und kam bis nach Skidigate, das ist an der Ostküste. Das heißt, die Gletscher in ihren Legenden haben alles überdeckt bis dahin. Dann wurden die Menschen zurückgedrängt auf die Westseite. Und es deckt sich mit dem, was Archäologen heute finden.
You know, those are all things that our elders told us before too, right? So
das sind alles Dinge, die unsere Ältesten schon früher erzählt haben. Es ist also nur die moderne Wissenschaft, die irgendwie aufholt, was die Alten schon wussten. In einer dieser Geschichten geht es um die Eisfrau, die vor Skidigate auftaucht. Heute kann man genau feststellen, wo die Gletscher damals verliefen. Aber ob alte Geschichten oder moderne Wissenschaft, die Schlussfolgerung ist dieselbe. Wir haben gelernt zu glauben, dass die Wissenschaft etwas sehr Permanentes sei. Aber weißt du, wenn man sich einige wissenschaftliche Ideen ansieht, dann ändern sie sich im Laufe der Jahrzehnte oft ziemlich stark. Und das ist ja auch gut so. So funktioniert das mit der Wissenschaft und den sich daraus weiterentwickelnden Ideen. Unsere Geschichten sind nicht anders als eine andere Art, diese Dinge auf unsere Art zu beschreiben.
Ja, das war gerade Jaleem Edenshaw, der schnitzt Totempfähle, wobei man heutzutage nicht mehr Totem sagt, sondern einfach nur Pfähle. Das sind diese großen Baumstämme, die mit vielen Tieren verziert sind, wo ein Tier ins andere übergeht.
Our people learn carving like a totem pole. They learn from the supernatural beings. So
unser Volk hat das Schnitzen von den übernatürlichen Wesen gelernt. Die Geschichte des ersten Pfahls ereignete sich genau in dieser Gegend. Die Leute aus der Alcala waren auf dem Weg nach Rose Pit an der Nordküste. Und eines der kleinen Kinder schaute ins Wasser und sah dort unten das Killerwal-Dorf, das genauso aussah wie unser Dorf. Aber es hatte Pfähle. Das war das erste Mal, dass sie das sahen. Also verweilten sie eine Weile dort auf dem Wasser und studierten es. Und als sie in diese Gegend zurückkamen, schnitzten sie zwei Pfähle. Und danach haben wir angefangen, das immer so zu tun. Man kann sich auf das Gedankenspiel einlassen und versuchen, den Code der Geschichten zu knacken. Aber manchmal nimmt man sie auch einfach so, wie sie sind.
Also ich habe den Jaleem Edenshaw dann natürlich auch gefragt, was bedeutet es denn Kunst, ob es denn Kunst bei Ihnen auch gibt in dem Kontext einer indigenen Nation. Und für ihn, also er meint natürlich, gibt es Handwerk und alles ist verziert, was sie benutzen. Und deshalb sieht er das nicht als Kunst, aber es gibt einen richtigen und einen falschen Weg, das zu lernen. Und die meiste Haida-Kunst ist ja gar nicht mehr auf Haida, sondern ist in irgendwelchen Museen, hier auch in Berlin, in Oxford, wo auch immer Ethnologen damals die Sachen einfach mitgenommen haben. Deshalb ist er auch lange in Oxford gewesen und hat diese alten Gegenstände seiner Nation sich angeschaut und immer wieder abgezeichnet, um diese Form- und Ornamentalsprache richtig zu verstehen.
Sie haben gerade schon die Europäer angesprochen. Wann kamen die denn und ja, welches Leben haben die dort vorgefunden?
Also ich glaube, es war 1776, dass das erste europäische Schiff dort ankam.
1776, also die Zeit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.
Genau, wobei man dazu sagen muss, dass die vorher schon Kontakt mit zum Beispiel Japan auch hatten und China. Aber das erste europäische Schiff kam damals eben erst. Aber was haben die Europäer dort gefunden? Naja, die haben diese bewaldeten Inseln gefunden mit Dörfern. Im Sommer haben die Haida am Meer gelebt, weil sie sich dann von den Muscheln und Fischen ernährt haben. Mit Kanus ist man zu anderen Dörfern gefahren. Man hat die Häuser, die aus Zedern gebaut waren, konnte man auch auseinanderbauen und dann woanders wieder zusammenbauen. Man hat keine Bäume verschwendet. Also wenn man wusste, so ein Baum, der konnte 4 Kilometer vom Meer entfernt sein, so ein Baum, den hat man gesucht. Das war dann der perfekte Baum für ein Kanu, dann hat man den geholt. Und ich war dann auch mit 2 Haida-Frauen im Wald. Die haben mir gezeigt, und zwar heißt es CMT, Culturally Modified Trees. Das sind Bäume, wo man die Rinde abgezogen hat. Gerade so zwei frauenhandgroße Streifen, sodass der Baum überleben konnte, keine Verschwendung. Und aus der Rinde hat man Kleider gewebt, man hat Windeln gemacht, man hat Dächer daraus gebaut. Aus den Fichten hat man die Harze genommen und hat sich damit die nackten Körper eingeschmiert, um dann auf hoher See vom Wasser und von der Kälte geschützt zu sein. Die Erlen wurden benutzt, um Fischnetze zu färben, damit die Fische die nicht sehen.
Also viele alte Techniken, die ja sicherlich sehr nützlich waren und auch das Leben dort, die Kultur ausgezeichnet haben. Wie war es dann, als die Europäer ankamen? Was haben sie verändert mit den Menschen und auch mit der Natur dort?
Naja, die Europäer kamen ja nicht nur mit dem Willen, Handel zu betreiben und da jetzt eine nette Nation kennenzulernen, sondern die brachten auch leider 1862 die Pocken mit sich. Und man weiß heute anhand von Dokumenten, dass das zum Teil absichtlich geschehen ist, dass man Seeleute, die Pocken hatten, nach Haida Gwaii geschickt hat und die in die Dörfer geschickt hat, damit die Leute sich dort anstecken. Das führte dann zu einer radikalen Ausmerzung dieses Volkes. Von 135.000 waren es dann nach nur wenigen Jahren nur noch 800. Es gibt Zahlen von bis zu 90% der Haida Nation wurden ausgerottet. Die weiße Bevölkerung hat man geschützt mit Impfungen und mit Quarantäne und so weiter, aber das hat man bei der Haida Nation nicht gemacht. Da waren also nach Ende der Zeit waren von 19 Dörfern nur noch 4 übrig.
Das heißt, nach 10.000 Jahren Existenz und knapp 100 Jahren Kontakt mit den Europäern ist die Kultur, das Fortbestehen dieser Nation existenziell gefährdet.
Ja, und dazu kam dann, dass dann nach dieser Pandemie wurden die sogenannten Douglas Treaties aufgesetzt, die diese Nation einfach enteignet haben. Das Land wurde dann einfach an Kanada erklärt. Die hatten keine Rechte mehr. Und später gab es dann den Indian Act, sodass um 1911 alle Kinder aus der Haida Nation in sogenannte Residential Schools mussten. Jetzt gerade kommt es in Kanada raus, was da alles passierte. Das heißt aber, diese Kinder wurden ihren Eltern weggenommen und von Haida Gwaii, die Kinder wurden in der Nähe von Vancouver, was mehrere Tagesreisen entfernt ist, in Schulen gesteckt. Sie durften ihre Sprache nicht sprechen, ihre Kultur nicht leben. Die Potlatches wurden verboten. Das ist die Art und Weise, wie Verträge gemacht wurden. Und das war Jalene Edenshaw, der mir erzählt hat, dass seine Großmutter damals den Kindern diese alten Lieder so beigebracht hat, indem sie die Fenster verhangen hat und dann den Kindern Handtücher umgehangen hat und dann ihnen diese alten Tänze gezeigt hat, im Geheim, damit es nicht verloren geht. Hm. Also es war eine wirkliche Ausrottung dieser Kultur.
Hm. Und was ist mit der Natur passiert auf Haida Gwaii? Wie erging es der durch die Europäer, durch den Kontakt?
Na, das war ja dann sehr, sehr praktisch, dass die Haida entmächtigt waren, weil dann konnte man einfach fällen. Man konnte die Forstwirtschaft hinsenden und es ist ja an der ganzen Pazifikküste entlang passiert, dass die Wälder abgeholzt wurden auf Haida. Ich glaube, wir sprechen von 80 Milliarden Kubikmeter Bäumen, was ein monetäres Volumen von, ich glaube, 8 Milliarden Dollar ist, was da an Holz abgeholzt wurde. Und das sieht man auch heute, wenn man auf Haida Gwaii ist. Es gibt ganze Berghügel, wo man eben nicht diesen Old Growth Forest sieht, diesen ursprünglichen Wald, sondern so eine Monokultur von sogenannten Erntebäumen, also Bäume, die nur geerntet werden.
Old Growth Forest only grows back within an old growth forest.
Alte Wälder wachsen nur innerhalb eines alten Waldes nach. Man braucht ein geschlossenes Kronendach, um die geringen Lichtverhältnisse zu schaffen, die einen Baum auf eine ganz bestimmte Art wachsen lässt. Wir können also erst dann wirklich alte Wälder nachwachsen lassen, wenn es dort bereits einen alten Wald gibt.
Das war gerade Alex Fields. Der hat mich in einem Boot rausgenommen und zu den Inseln und mir einen der alten Orte in Haida gezeigt. Er ist weiß, also er ist nicht von der Haida Nation und er hat lange für die kanadische Feuerwehr gearbeitet als Feuerwehrmann für Waldbrände, hat auch viele Wälder wieder aufgeforstet, meinte selbst, er hätte über 500.000 Bäume in seinem Leben gepflanzt. Und er möchte jetzt für den nachhaltigen Tourismus arbeiten und kennt sich wahnsinnig aus mit der Forstwirtschaft.
Dieser Wald wurde von der Bantam Logging Company abgeholzt, bevor sie mit der Abholzung auf Lyle Island begannen. Es ist wichtig zu verstehen, warum diese Art der Rodung so verheerend ist. Die Fällungen reichen vom Fuße des Berges bis hinauf zum Gipfel. Von Frank Bantam stammt der Ausspruch, dass dieser Ort aussehe wie auf dem Mond, nachdem sie mit ihm fertig sind. Und genau das kann man hier sehen.
Es gab also viele Rodungen, Abholzungen. Die Existenz der Haida Nation sehe ich dadurch gefährdet. Gab es denn Widerstand von ihr?
Also lange Zeit nicht, weil es war natürlich auch eine Quelle des Überlebens, in der Logging-Industrie zu arbeiten. Aber um 83 rum haben sich die Haida-Männer gewehrt und haben einen Sitzstreik angefangen, der 2 Jahre lang dauerte. Und das Besondere an der Sache ist, dass sich dadurch die kanadische Landesregierung einschalten musste. Diese Rodungen, die wurden immer von British Columbia ausgeführt. Dadurch hat die Provinz British Columbia verdient. Es kam dann 1993 zu einer Einigung. Ein Vertrag wurde aufgesetzt, der allgemein als eine Einigung der Nicht-Einigung ausgelegt wird. Es wurde sich geeinigt, einen Nationalpark zu errichten, Guayanas im Süden, also der ganze südliche Teil von Haida Gwaii. Das ist ein Ort ist, in dem die Umwelt, aber auch die traditionelle Kultur der Haida geschützt wird. Worüber man sich nicht einigte, war, wie groß dieses Gebiet ist. Und da wird es sehr kompliziert, weil zum Beispiel dem Land Kanada gehört alles im Meer, was nicht am Meeresboden fest ist.
Zum Beispiel Fische.
Fische zum Beispiel, genau. Ja. Auch ein großes Thema. Der Meeresboden gehört der Provinz British Columbia. Und zwar bis zur High Tide, bis dahin, wo die Flut steigt.
Also auch die Küste dann noch mit.
Auch die Küste, genau. Bis knapp zur Baumgrenze quasi. Und der Haida Nation gehört alles überhalb der Flutgrenze. Und das ist eben der Knackpunkt, warum es so spannend ist, über Meer und Wald nachzudenken.
My biggest concern at that time was that 92%.
Meine größte Sorge war damals, dass 92% des gesamten Gebiets zum Meer gehörten und immer noch für die kommerzielle Fischerei freigegeben waren. Und was diese Gegend so unglaublich reich macht, sind ihre maritimen Nährstoffe. Dazu gehören die wandernden Lachse, der Heilbutt, der Seeigel, aber auch die Delfine, die Orcas, die Seelöwen. Das alles wird von der Produktivität des Ozeans bestimmt. Doch als das Schutzgebiet eingerichtet wurde, waren 92% für die kommerzielle Fischerei geöffnet. Und das war der einzige Grund, warum ich mich damals dafür eingesetzt habe, die kommerzielle Fischerei endgültig zu beenden.
Ja, das war Tom Reimchen, ein Biologe von Victoria, der lange Zeit auf Haida Gwaii gelebt und geforscht hat. Er ist dort auch als Stickleback Tom, als Stichling Tom bekannt. Und dank seiner Intervention konnte man dann heute das Gebiet der Haida bis zu den Tiefseegräben westlich der Inseln ausweiten.
Und das ist ja eine ganz besondere Geschichte, die müssen wir erzählen, denn er als Biologe hat etwas nachgewiesen, wie eben das Meer mit dem Wald zusammenhängt und man es nicht trennen kann. Michaela Fieser, das müssen Sie uns jetzt erklären.
Ja, und zwar war der ja viel in den Wäldern unterwegs und hat dann immer gesehen, dass die Bären diese Lachse essen und wollte dann einfach untersuchen, wie weit diese Lachse in den Wald getragen werden. Und es ist so, dass die Lachse als Meereswesen ein Stickstoffmolekül haben, das N15. Er hat nachweisen können, dass die Wälder von diesen Lachsen gedüngt werden und konnte dieses N15 in den Baumwipfeln feststellen. Und nicht nur in den Baumwipfeln, sondern auch in Insekten und Vögel, die Insekten essen, so dass der Lachs auf Haida Gwaii allgemein als Waldtier mittlerweile angesehen wird.
My work here, the Bear Salmon Forest, started in 1992.
Meine Forschung zum Bärenlachswald begann 1992. Sie hat zu einem besseren Verständnis dieser Angelegenheit mit der Hochwasserlinie geführt. Es geht um mehr Details, die für das Funktionieren von Ökosystemen von Bedeutung sind.
Das Ökosystem von Haida Gwaii, das funktioniert allerdings nicht mehr überall, zum Beispiel an einigen Stellen des Meeresbodens, wo die Seetangwälder, die Kelp Forests, weg sind. Wie kam es dazu?
Das Problem jetzt gerade bei den Kelp Forests ist, dass die Seeigel fressen die Kelbwälder auf. Und die haben sich unglaublich rasant ausgebreitet.
Warum?
Das liegt zusammen mit diesem ersten Kontakt der Europäer, die an den Seeottern auf Haida Gwaii interessiert waren. Und die Seeotter haben keine Fettschicht zwischen ihrer Haut und dem Körper, sondern die haben ein sehr weiches Fell, das so begehrt ist. Es gab diesen Marienhandel selbst mit China. Es gibt Bilder vom chinesischen Kaiser mit Seeottern aus Haida Gwaii. Und die wurden innerhalb von 50 Jahren komplett ausgerottet. Und Seeotter sind der einzigste natürliche Feind von den Seeigeln. Und wenn die Seeotter nicht da sind und die Seeigel fressen, dann breiten sie sich komplett aus. Und es gibt vor Haida Gwaii gibt's Bilder vom Meeresboden, an dem nichts anderes mehr ist als Seeigel. Wirklich ein Seeigel nach dem anderen. Und wo die sind, kann auch kein Seetangwald mehr wachsen. Und das Problem an den Seeigeln ist, dass die ihren Metabolismus runterschalten können und quasi unsterblich sind.
Das ist also so eine Spätfolge der Europäer, die dort eben hingekommen sind im 18. Jahrhundert und der Haida Nation ihre Kultur, ihre Natur genommen haben. Und die Haida Nation hat diese dann in den vergangenen 40 Jahren, so kann man es sagen, wieder zurückerkämpft. Mit Widerstand, mit Wissenschaft und auch mit viel Unterstützung von Aktivisten. Und der Höhepunkt ist in diesem Jahr zu vermelden. Jetzt im Juli hat die kanadische Regierung in einer Erklärung der Haida Nation wirklich alles zurückgegeben, was ihnen gehört. Von den Bergspitzen über die Wälder bis hin zu den Ozeanen. Denn das gehört auch alles wirklich zusammen, haben Sie auch nochmal erfragt, Michaela Fiese auf der Insel, bei einem der Ältesten, dem Ex-Präsidenten.
Why do you think it's important to think sea and forest together?
Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, Meer und Wald zusammenzudenken?
Well, that's a strange way to put it.
Nun, es ist eine merkwürdige Art, es zu formulieren.
It's not as if we're creating something new.
Nun, es ist ja nicht so, als ob wir etwas völlig Neues erschaffen würden. Wald und Meer als gegensätzlich abzustempeln, das ist das Seltsame.
A new invention or anything.
Wissen Sie, es ist keine neue Erfindung oder so. Das Wasser spült Nährstoffe ins Meer. Das Meer spült Nährstoffe an. Es gibt Seetang und andere Dinge, die angeschwemmt werden. Die Lachse bringen die Nährstoffe zurück in den Wald und zu den Tieren, die im Wald leben. Und alles ist miteinander verbunden. Und mit den übernatürlichen Wesen im Meer, wie auch die übernatürlichen Wesen auf dem Land. Das alles ist eine Sache, unsere erstaunliche, wunderbare Erde.
It's one thing, one amazing, wonderful earth.
Michaela Fieser war bei der Haida Nation auf Haida Gwaii vor der Westküste Kanadas und hat diese bemerkenswerte Entwicklung für uns hier beschrieben. Hier geht's im Podcast der Weltzeit demnächst weiter nach Libyen. Wir schauen, wie es jetzt nach der Flutkatastrophe dort aussieht, gehen noch auf Ursachenforschung. Ich bin André Zanto, freue mich, wenn Sie auch demnächst wieder dabei sind. Danke für Ihr Interesse, bis bald.
Ich würde jetzt sagen, auf Haida sagt man Hawa, das heißt Danke, und das sagt man nicht ohne Grund.